Ja, man hört mich. Guten Morgen nach Adelberg und ins Online-Meeting und auch hier nochmal. Ja, Uli hat gerade gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Den Vers werden wir heute auch noch lesen, allerdings nicht gleich am Anfang. In der Bibelschule hat mal jemand den Vergleich gebracht, dass ein Prediger wie ein Kellner ist. Er muss nur das Essen aus der Küche holen und an den Platz bringen, ohne zu stolpern. Und es eben so bringen, wie eben der Küchenchef es gedacht hat. Und so hoffe ich, dass auch mir es seit morgen gelingt, das wiederzugeben, was Gott für euch bereitet hat. Aber Uli hat ja bereits darum gebeten und trauen auf den Herrn, dass das auch geschieht. Wir wenden uns wieder dem Markus-Evangelium zu. Wir hatten das vergangene Mal die ersten 8 Verse betrachtet, in denen es vorwiegend um Johannes den Täufer ging. Und ja, worum, um seine Botschaft eben an das Volk und auch warum er kommen musste. Nämlich um uns den Weg des Herrn zu bereiten. Es geht also letztlich doch in erster Linie um Jesus. Und wie wird der Weg des Herrn bereitet? Der Weg des Herrn nach Israel und der Weg des Herrn in unsere Herzen. Er wird bereitet durch Buße, durch das Anerkennen, Bereuen und Verurteilen der eigenen Sünde. Und damals war dann eben diese Situation, dass eben Johannes in der Wüste an diesem Fluss stand und eine große Menschenmenge dorthin strömte. Und das Bild können wir uns wahrscheinlich so vorstellen, dass dann eben diese vielen Menschen dort versammelt sind, aber dass dort wahrscheinlich doch eher eine sehr düstere Stimmung herrschte, denn es waren ja alle aus diesem Grund dort versammelt, um zu bekennen, ich habe gesündigt. Ich habe versagt letztlich. Ich habe nicht gelebt, wie ich leben sollte. Mein Leben bis hierher war nicht richtig gelebt. Und vielleicht kennst du das auch, es gibt Tage, da lässt dich der Herr auf einmal etwas von der Hässlichkeit deiner Sünde erkennen. Das ist uns nicht immer so bewusst. Ja, oftmals laufen wir durch die Welt und obwohl wir es nicht bekennen würden, sind wir ziemlich zufrieden mit uns selbst. Aber oftmals, da gibt uns der Herr das, auch diese Gnade, wir dürfen etwas von der Hässlichkeit unserer eigenen Sünde erkennen. Dürfen dann hoffentlich auch Buße tun und doch verschafft es uns natürlich, das allein, das Erkennen der Sünde, erstmal keine Glücksgefühle, sondern drückt eben auch eher die Stimmung, so wie es damals wahrscheinlich am Jordan gewesen ist. Aber ich hatte letztes Mal auch schon gesagt, Johannes hat nicht nur Buße und Überführung zu verkünden, sondern auch Hoffnung. Hoffnung, weil ein anderer kommt. Und dieser andere kommt eben im heutigen Text und wird uns vorgestellt. Und zwar werden wir heute die Verse Markus 1, die Verse 9 bis 13 betrachten. Und dort werden uns 2 Ereignisse aus dem Leben des Herrn sehr kurz geschildert. Und ich möchte sie zu Beginn jetzt erstmal vorlesen. Markus Evangelium Kapitel 1, die Verse 9 bis 13. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus, und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht, und er war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Diese wenigen Verse beschreiben 2 Ereignisse, nämlich einmal die Taufe des Herrn Jesus Christus und dann die anschließende Versuchung. Jedem, der schon mal die Evangelien gelesen hat, weiß, dass das eine sehr knappe Darstellung ist im Vergleich zu Lukas und Matthäus. Deshalb werden wir auch dazu den Bezug suchen, zu den anderen Berichten. Interessanterweise recht typisch für Markus, obwohl er den Großteil dessen, was die anderen uns bringen, weglässt, nennt er doch noch ein paar Kleinigkeiten, die die anderen nicht nennen. Auf einmal werden hier, aber da kommen wir noch dazu, zum Beispiel diese wilden Tiere in der Wüste noch extra genannt und so etwas. Aber dazu später, wenn wir auch dorthin kommen. Nun, warum möchte ich diese zwei Ereignisse zusammen betrachten? Das sind ja eigentlich zwei voneinander gelöste Dinge. Ich möchte es deshalb, weil sie beide die gleiche Wahrheit über den Herrn Jesus lehren. Nämlich seine Sündlosigkeit. Das wird in beiden dieser Dinge, dieser Ereignisse vorrangig zum Ausdruck gebracht. Warum muss das kommen an dieser Stelle? Nun, nachdem hier eine ganze Menschenmenge versammelt ist und erkannt hat, wir sind Sünder, wir haben es nicht geschafft, wir haben versagt und bekennen das und brauchen Gnade und Vergebung, kommt eben jetzt der nicht versagt hat, der nicht gesündigt hat, der es sehr wohl geschafft hat, dem Herrn zu gefallen, wie Gott es selber dann vom Himmel bezeugt. Und das ist das Erste, was wir lernen müssen über die Person, die uns aus unserem elenden Zustand retten soll. Dass er selbst nicht in diesem elenden Zustand steckt. Dass er selbst nicht gesündigt hat, nicht versagt, nicht den Zorn Gottes verdient hat. Nachdem alle bekennen müssen, sie haben versagt, kommt der eine, der es geschafft hat. Er ist kein Sünder. Und das ist Grundlage für den Trost, den letztlich uns der Herr Jesus bringt. Denn nur deshalb kann er uns auch letztlich aus unserer Lage retten. Nur dadurch ist das Evangelium möglich. Und damit möchten wir uns heute beschäftigen. Ich hoffe, ja, was möchte ich damit vermitteln heute? Was möchte das Wort uns vermitteln? Ich denke vorrangig zwei Dinge und wir werden das auch noch in anderen Bibelstellen sehen. Zum Ersten gibt es Hoffnung, denn wie gesagt, nur darum kann er uns retten, weil er eben nicht ist wie wir, weil er nicht gesündigt hat. Und zweitens auch Begeisterung, Bewunderung, Anbetung. Und ich hoffe, diese zwei Dinge in jedem heute erwecken zu können, beziehungsweise dass der Geist das tut, der Herr, durch das Wort eben. Und dazu werden wir nun beginnen und uns zuerst der Taufe des Herrn widmen und diese näher betrachten. Und wenn wir das nun tun, dann kommt uns vielleicht als erstes der Gedanke, dass eigentlich die Tatsache der Taufe erstmal dem Grundgedanken, den ich ja gerade versucht habe zu beschreiben, zu widersprechen scheint. Ja? Johannes hat Menschen getauft, Menschen sind zu Johannes gekommen, um sich taufen zu lassen, um dadurch zu bekennen, ich habe gesündigt. Warum lässt nun der Herr Jesus sich taufen? Ich weiß nicht, ob sich das schon mal jemand gefragt hat. Auf jeden Fall hat Johannes der Täufer sich das gefragt. Und das lesen wir im Matthäusevangelium, wo wir hingehen möchten, in das dritte Kapitel. Denn der Herr Jesus beantwortet ihm diese Frage. Ich lese Matthäusevangelium Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Also wie gesagt, Johannes stellt sich diese Frage, warum sollte es ich dich taufen, wenn es andersrum eigentlich sich gehört? Ja, warum? Und die Antwort ist doch auch vielleicht am Anfang erstmal etwas kryptisch. Ja, was bedeutet es, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Nun, ich denke, man könnte es in anderen Worten so ausdrücken, Johannes startete diese Bewegung, diese Bußbewegung, und es war recht, gerecht, daran teilzuhaben. Es war einfach richtig. Es war richtig für einen Juden in damaliger Zeit, sich eben zu Johannes zu kommen und sich dieser Bewegung anzuschließen, und es war falsch, sich diesem zu verwehren, wie es eben zum Beispiel die jüdischen Führer taten. Und insofern gebührt es ihnen, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus tat immer, was dem Herrn gefällt. Jesus lebte das Leben eines Menschen, das Gott gefällt. Und es gefiel Gott damals, wenn ein Mensch sich dieser Bewegung anschloss. Und so tat Jesus es auch. Es war einfach richtig. Es gehörte zur Gerechtigkeit. Natürlich bekannte Jesus damit nicht, ich habe gesündigt. Aber er bekannte damit, es ist recht, wie Johannes eben, oder dass die Sünder kommen und dieses Bekenntnis ablegen. Es ist recht, was Johannes in der Wüste tat. Er identifiziert sich damit auch mit Johannes und sagt, wir sind eins. Er fängt nicht einfach an, in einem anderen Teil Israels selbst zu predigen und zu taufen, wobei er ja selbst nie getauft hat, sondern nur seine Jünger, sodass die Meinung entsteht, okay, da ist einer und da ist einer und jetzt müssen wir uns entscheiden, sondern er zeigt von vornherein, wir sind eins, unsere Verkündigung gehört zusammen. Natürlich ist es sehr wohl auch eine große Selbsterniedrigung wiederum von dem Herrn, sich von ihm taufen zu lassen. Johannes hat ganz recht, wenn er sagt, dass er es eigentlich nötig hätte, von ihm getauft zu werden. Es ist eben auch ein Teil der Selbsterniedrigung des Herrn Jesus. Er wurde ganz Mensch und hat sich ganz entäußert. Und deshalb ließ er sich so weit herab, sich mit dem sündigen Volk dort am Jordan so sehr zu identifizieren, dass es ja so scheint, als wäre er einfach einer von ihnen. Wenn man das, ja, dass es so scheint. Es ist nicht so. Er ließ sich ganz herab und wurde ganz Mensch. Aber wie gesagt, diese Erscheinung, es macht diesen Anschein, als ob er eben auch ein Sünder wäre wie alle anderen. Aber diesem Anschein widerspricht nun Gott der Vater selbst vom Himmel her. Nämlich, es geschieht dann eben diese Erscheinung, der Himmel reißt auf, der Geist kommt in Gestalt einer Taube herab und Gott selbst bekennt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also quasi, der ist kein Sünder von euch. Er gefällt mir wirklich, sein Leben hat mir gefallen, er hat keine Buße nötig. Aber bevor wir uns der näheren Bedeutung widmen, möchte ich ein paar Fragen anschneiden, die diese Erscheinung aufwirft, wenn man sich näher damit beschäftigt und sich vielleicht auch schon der ein oder andere gefragt hat. Die erste wäre, wer sah das eigentlich alles? Wer sah den Himmel zerrissen? Denn hier steht, um genau zu sein, und zugleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Erstmal, wer ist er? Ist es der Herr Jesus oder ist es Johannes? Nun, in Lukas schreibt einfach, dass der Geist herabkam. Markus und Matthäus eben verwenden diese Formulierung, er sah den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Das Johannesevangelium beschreibt uns nicht diese Szene, aber sie gibt uns etwas mehr Aufschluss. Das müsst ihr nicht mit aufschlagen, aber ich werde kurz Johannes 1 aufschlagen. Einfach weil es interessant, doch etwas interessant dazu ist. Denn in Johannes 1, 32 lesen wir, und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Also das Erste, was wir sehen, Johannes sah es auf jeden Fall. Aber dann lesen wir noch etwas in Vers 33. Und ich erkannte ihn nicht, aber der mich sandte mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit heiligem Geist tauft. Also wir sehen, dieses Zeichen war auch speziell ein Zeichen für Johannes, dass er erkennt, das ist jetzt wirklich der, den du ankündigst. Sagt er, ich erkannte ihn nicht. Aber das war das Zeichen des Geistes, dass dieser der Messias ist. Aus diesen Gründen, einfach und weil speziell diese Formulierung verwendet wird, er sah, gehe ich davon aus, dass das Sichtbare nur von Johannes und Jesus wahrgenommen wurde. Und es muss auch etwas sehr Großartiges gewesen sein, auch wieder typisch für Markus, verwendet er die etwas krasseren Ausdrücke. Matthäus sagt, meine ich, der Himmel tat sich auf. Öffnete sich der Himmel. Markus schreibt, sah er den Himmel zerrissen. Also schön auch etwas bildlicher dargestellt. Und das vielleicht ein wenig eine Ahnung davon vermittelt, was für ein unglaubliches Bild das gewesen sein muss. Also ich denke, wenn jemand diese, also in Kirchen wird ja manchmal sowas dann an die Decke gemalt. Ich denke, all diese Bilder können nicht im Ansatz einfangen, was das für eine unbeschreibliche Erscheinung gewesen sein muss. Wie der Himmel aufreißt und dann der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigt. Die andere Frage ist, wer jetzt diese Stimme hörte, die dann erging. Denn davon steht nicht irgendwie, dass er die Stimme hörte, sondern immer nur, dass die Stimme erging. Auch hier gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich gehe davon aus, dass das wiederum jeder hörte, weil auch im späteren Dienst von Jesus eine solche Stimme vom Himmel erging, in Johannes 12, die alle hörten. Was mich am Anfang daran hätte zweifeln lassen, war, das hätte doch viel mehr bewirken müssen, wenn Gott selbst vom Himmel redet. Da hätte doch eigentlich schon alles klar sein müssen. Gott selbst hat vom Himmel gesagt, das ist mein geliebter Sohn. Wie kann man das noch in Frage stellen? Nun, aber auch in Johannes 12 sagt Gott genau das vom Himmel. Und wir wissen, das ist relativ kurz vor der Kreuzigung des Herrn Jesus. In Johannes 12, Vers 28 steht, also Jesus spricht, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Das ist etwas anderes, aber auch eine Stimme vom Himmel. Die Menschen nun, die dabei standen und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Ja, wir sehen also, Gott selbst kann vom Himmel reden und doch flüchten die Menschen sich noch davor, das als Gottes Wort anzunehmen, wie viel mehr, wenn wir ihnen sagen, was Gottes Wort ist. Wir sehen, Gottes Geist muss wirklich wirken, damit Gottes Wort angenommen wird. Also es geschah also diese Erscheinung. Ein wenig zu dem, ja, warum kam jetzt der Geist auf den Herrn Jesus herab? Das ist die nächste Frage, die das aufwirft, okay? Wir haben davon gesprochen, wer es gesehen und gehört hat, aber warum eigentlich? Man könnte sich auch fragen, warum braucht der Herr Jesus den Heiligen Geist? Er ist doch selber Gott. Nun, ja, und doch wurde er vollkommen Mensch und lebte deshalb alles, was er lebte, aus der Kraft des Geistes letztlich. Denn daraus folgt auch wirklich das, dass er wirklich ganz als Mensch gelebt hat. Auch uns steht die Kraft des Geistes zur Verfügung. Und Jesus hat nicht einfach übernatürlich alle Leiden und Kämpfe weggeschnippt, sondern auch er ging als Mensch, als sündloser Mensch, aber als Mensch durch alle Leiden und ließ sich deshalb auch mit dem Heiligen Geist ausrüsten, um eben als Knecht und Mensch vor Gott seinen Dienst zu tun. Es ist auch eine Parallele dazu, wie im Alten Testament Könige und Priester zum Dienst gesalbt wurden. Ja, dort wurde Öl verwendet als Symbol für den Heiligen Geist und bei Jesus kam hier eben der Heilige Geist. Und zuletzt ist es auch eine Erfüllung einer Prophezeiung aus Jesaja 11, 1 und 2. Dort steht, und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das tut schon das Vorhersagen, dass eben der Geist Gottes auf ihm ruhen wird. Und zwar wird hier der Geist mit 7 Attributen beschrieben. Und das zeigt schon, dass es die Fülle des Geistes ist, die auf ihm ruht. Und ich denke, genau das bedeutet es, dass er in Gestalt einer Taube auf ihn kam. Falls man sich das schon mal gefragt hat. Ich denke, also ich will nicht sagen, ich ergreife dieses Symbol damit vollständig. Also klar, die Taube symbolisiert auf jeden Fall auch Milde und Frieden. Die Taube symbolisiert Milde und Frieden, der Geist wiederum ist Kraft. Es kam also die Kraft in Milde auf den Herrn, könnte man auch sagen. Aber einen anderen Aspekt, dafür möchte ich ein Zitat vorlesen aus einem Kommentar. In dieser Offenbarung, also was hier geschieht, was hier sichtbar wurde, in dieser Offenbarung wurde der Heilige Geist auf wundersame Weise manifestiert. Sein Aussehen ist in der Tat ganz anders als das, was es für andere war. An Pfingsten wurde er sichtbar.
Aber da jeder Jünger nur einen Teil nach seinen verschiedenen Fähigkeiten erhielt, war sein passendes Symbol Zungen, die sich wie Feuer trennen. Er kam als ein mächtiges und durchdringendes Element, nicht als eine vollständige Persönlichkeit. Also nicht falsch verstehen, er war natürlich eine Person, aber mit Element ist das Feuer gemeint. Er kam in Gestalt eines Elements. Nur der Unendliche ist in der Lage, eine solche Gabe zu empfangen. Und dies ist er, in dem die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Kein Wunder also, dass der Geist Gottes auf ihn allein in körperlicher Form der Taube herabkam. Zitat Ende. Also was sagt das Ganze? Dass der Geist in Gestalt eines Wesens kam, zeigt auch, dass die ganze Fülle des Geistes auf den Herrn Jesus herabkam. Was keiner von uns sündigen Menschen jemals hätte fassen können. Klar, der Geist ist immer eine Person, er ist nicht zerteilbar. Und doch lesen wir immer wieder, dass wir erfüllt werden mit dem Geist. Und das beschreibt schon etwas davon, dass nur ein gewisses Maß seines Wirkens in uns stattfindet. Wir werden immer erfüllt, wir werden voll mit dem, was wir erfassen können. Der Herr Jesus konnte alles erfassen, die ganze Fülle des Geistes. Und das hängt auch schon mit seiner Sündlosigkeit zusammen, denn es ist ja gerade unsere Sünde, auch die das Wirken des Geistes zurückdrängt. Christus war sündlos, deshalb konnte der Geist Gottes mit voller Freude vollständig auf ihn herabkommen und in ihm wirksam sein. So viel zu dem, was wir sehen, nun zu dem, was wir hören oder was damals gehört wurde. Das Zeugnis des Vaters vom Himmel. Ich hatte schon gesagt, was sie ihm bedeutet. Klar, auf der einen Seite wird schon gesagt, du bist mein geliebter Sohn, was die Stellung des Herrn Jesus beschreibt. Aber dann eben auch, an dem ich Wohlgefallen habe. Also zum einen die Beziehung von Vater und Sohn, auch die Hoheit des Herrn, auch wenn das bestimmt noch nicht jeder begriffen hat, was es wirklich heißt, Sohn Gottes zu sein. Das heißt, er ist eben ewiger Gott. Aber eben auch, an dem ich Wohlgefallen habe. Und das eben beschreibt die Sündlosigkeit. Damit widerspricht der ewige Gott dem Anschein, dass er auch ein Sünder wäre, indem er sagt, er hat sich taufen lassen wie die Sünder, aber er ist keiner von ihnen. Allein sein Leben gefällt mir. Über unser Leben kann Gott das nicht sagen. An dem habe ich Wohlgefallen. Er kann es nur in Christus sagen, weil wir in Christus reingewaschen vor ihm stehen und er nur das in uns sieht, was durch Jesus in uns gewirkt ist. Deshalb kann er es über uns Gläubige auch sagen, aber nicht, weil wir in uns gut genug wären dafür. Diese Aussage ist auch deshalb interessant, weil sie eigentlich, also wir wissen ja nicht viel über das Leben des Herrn Jesus vor diesem Moment, aber diese Aussage sagt uns eigentlich genug, was wir wissen müssen. Sie sagt uns, was auch immer der Herr Jesus vorher gelebt und durchlebt hat, er hat alles in absoluter Sündlosigkeit bestanden. Wir wissen aus dem Lukas-Evangelium, dass er etwa 30 Jahre alt war, wahrscheinlich etwas älter. Und all diese Jahre, diese Lebensjahre, wo er ein ganz normales bürgerliches Leben geführt hat, wie wir alle, hat er in völliger Sündlosigkeit gelebt. Und das ist das Wunderbare an dieser Aussage. Ein paar Dinge, die wir aus Gottes Wort über sein Leben erfahren, nur um uns das etwas auszumalen. Wir wissen aus Lukas 2,24, dass in keiner sehr wohlhabenden Familie erstmal aufwuchs. Er hatte 4 kleine Brüder und mehrere kleine Schwestern. Er übte ein normales Handwerk aus. Er war Handwerker, Zimmermann. Jemand, der auf dem Bau gearbeitet hat oder Boote gebaut hat oder landwirtschaftliche Geräte. Und wir wissen auch, dass er keine Wunder tat als normaler Bürger. Ja, er war nicht bekannt vorher als Wundertäter. Und in Johannes 2 heißt es, als er Wasser zu Wein verwandelt, dass er damit den Anfang der Zeichen tat. Jesus hat sich nicht während seines Lebens durch Wunder aus all den Problemen des Lebens herausgebracht. Er wurde auch bestimmt nicht immer wieder Messias behandelt, oder nicht, denn sowohl als er nach Nazareth kommt, sagen seine früheren Dorfgenossen, ist dieser nicht der Zimmermann, woher hat der auf einmal solche Worte? Ja, er ist nicht so herausgestochen davor. Er war einfach der Zimmermann für die meisten Leute. Und auch von seinen Brüdern erfahren wir später, dass sie nicht an ihn glaubten, zumindest während er noch auf der Erde war. Und warum erzähle ich das? Dass ein Bild in unseren Köpfen etwas Gestalt annimmt und wir uns vorstellen können, wie der Herr wirklich all diese uns schwerfallenden Situationen, in denen wir fallen, durchlebt hat. Hinzu kommt noch, dass er wahrscheinlich auch ein Aspekt, der mir erst so richtig bewusst wurde. Es gibt ja natürlich viele Wahrscheinlichs, die ich nicht festnageln kann. Aber ich denke, Gottes Wort sagt uns bewusst, gibt uns bewusst keine Biografie des Herrn. Denn sonst würden wir dieses Leben ansehen und wir tendieren eben dazu, unsere Not immer als, ja, das liegt eben in der Natur des Leidenden, als ganz besonders anzusehen und oftmals, als ob niemand sich hineinversetzen könnte. Und wenn wir die Biografie des Herrn hätten und wir nicht genau das Gleiche finden würde, was wir gerade durchleben, wären wir vielleicht versucht zu sagen, ah, in mich kann sich der Herr nicht reinversetzen. Das hat er nicht erlebt. Nein, es wird einfach gesagt, in Hebräer, er wurde in allem versucht, in ähnlicher Weise wie wir. Und das müssen wir im Glauben annehmen, dass er sich hineinversetzen kann in all die Dinge, die wir durchleben, weil er selbst zumindest Ähnliches durchlebt hat. Wahrscheinlich starb auch sein Ziehvater Josef früh. Das heißt, er hat dann damit auch eben ja einen solchen Tod durchlebt und möglicherweise dann als erstgeborener Sohn auch eine Familie versorgen müssen, als wenn es in einer Zeit war, als die Geschwister noch klein waren. Das wäre ein Beispiel, wo der Herr, obwohl er eben natürlich nie verheiratet war, sogar solche Nöte durchlebt hat, an die unser einer vielleicht heute leidet oder die ihn versuchen. Und wir wissen nicht, ob er an schweren Krankheiten litt teilweise in dieser Zeit, ob seine vollständige Heiligkeit ihm Probleme mit seinen Mitmenschen verschafft hat, bestimmt. Vielleicht hatte er Zeiten, in denen die Arbeit knapp war. Er hat all das durchlebt, was uns heute zu schaffen machen kann. Aber er hat es sündlos bestanden. Jesus hatte sündige Eltern, ja, die natürlich gottesfürchtig waren, aber die ihm bestimmt auch Dinge gesagt oder befohlen haben, die zu viel waren oder die falsch waren. Aber er hat eben sein Leben in Gehorsam ohne Aufmüpfigkeit gelebt. Er erlebte Erschöpfung und Müdigkeit, aber ließ sich nie dazu verführen, dadurch unwillig mit anderen zu sein oder die Gemeinschaft mit Gott zu vernachlässigen. Er war bestimmt ein exzellenter Handwerker, doch er ließ sich nie zum Stolz verführen. Er erlebte bestimmt Zeiten sehr knapper Finanzen, aber er verlor nie das volle Vertrauen in Gottes Versorgung. Und so durchlebte er eben all die Dinge, die wir heute durchleben und die eben uns quasi an den Jordan führen. Zu Johannes, dass wir bekennen müssen, ja, wir haben versagt, wir haben gesündigt. Aber Jesus eben nicht. Er hat all das durchlebt, was wir durchleben, was uns zu schaffen macht, woran wir fallen. Aber er hat nicht nur das normale Menschliche durchlebt, sondern auch noch mehr. Und das sind nämlich in der Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Das möchten wir uns nun anschauen. Ab Vers 12, ich lese nochmal. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde vom Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ich hatte schon gesagt, dieser Bericht ist mit Abstand der kürzeste. Es wird nicht mal wörtlich das Ergebnis der Versuchung gesagt. Es wird nicht mal gesagt, und er gab ihm nicht nach. Sogar das wurde ausgelassen. Aber es ergibt sich natürlich aus der Beschreibung. Ja, also, dass wenn er hier als der gerade noch von Gott als der Sündlose, als der Vollkommene beschrieben wurde und jetzt vom Satan in der Wüste verführt wird und dann losgeht und anfängt zu verkünden, dann ist natürlich klar, dass er nicht zwischendrin in Sünde gefallen ist, sondern es ergibt sich einfach, dass er, und es ist klar, dass er dieser Sünde widerstanden hat. Ein paar Besonderheiten von dem Bericht des Markus zusätzlich. Auch wieder, Markus allein benutzt wieder ein starkes Wort, der Geist trieb ihn in die Wüste. Auch wieder speziell für Markus und interessant zu lesen. Nur Markus sagt uns, also ich weiß nicht, ob das jedem aus dem Wortlaut heraus auffällt, aber wenn hier steht, und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Ja, in der Elberfelder wird es etwas deutlicher, ich habe es jetzt leider vergessen auszudrucken. Das heißt dort in etwa, er war 40 Tage dort in der Wüste vom Satan versucht. Daraus können wir ableiten, dass er nicht nur am Ende vom Satan versucht wurde, sondern auch über die 40 Tage hinweg. Nur wahrscheinlich trat der Satan erst am Ende wirklich in Gestalt vor ihm. Er hatte also 40 Tage der Versuchung in der Wüste. Dann nur Markus erwähnt die wilden Tiere. Ich denke, einfach um wiederum die schwierigen Umstände, ja, das schwere Umfeld, in dem der Herr Jesus versucht wurde, zu beschreiben. Das ist auch, manch einer hat schon vorgenommen, einen Vergleich zwischen der Versuchung Jesu und der Versuchung Adams vorzunehmen. Und das ist auch etwas, ja. Adam wurde in perfekter Umgebung im Garten Eden versucht und fiel. Jesus wurde in einer gefallenen Welt, in der Wüste mit wilden Tieren, 40 Tage gefastet versucht, mehrfach und fiel nicht. Ja, das ist auch so ein Vergleich, den man anstellen kann, der die Herrlichkeit des Herrn auch beschreibt und hervorhebt, wie er einfach der größere, der bessere Adam ist. Was noch? Genau, und dann noch die Engel, dies erwähnt außer ihm noch Lukas. Also er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also er war in der ganzen Hitze der Versuchung, sogar von gefährlichen Tieren umgeben, aber er blieb bei seinem Gott treu und deshalb stand auch sein Gott ihm bei in der Versuchung. Aus Lukas erfahren wir, dass die Engel speziell, sie standen ihm bestimmt auch in einer Form währenddessen bei, aber speziell nach der direkten Versuchung, nach den 40 Tagen, dass dann die Engel direkt kamen. Also als er den Höhepunkt gemeistert hat, kamen sie und dienten ihm. Nun möchte ich aber in den ausführlicheren Bericht von Matthäus wechseln. Markus hielt es nicht für notwendig, es zu nennen. Ich denke, er wollte einfach nur zu Beginn, wir wissen, er tut nicht besonders ausschweifend beschreiben, er wollte einfach diesen Punkt der Sündlosigkeit des Herrn klar machen. Ich möchte aber doch noch ein wenig näher darauf eingehen, da ich auch nicht nur 4 Sätze sage, sondern 45 Minuten rede, den ausführlicheren Bericht in Matthäus betrachten und zu Beginn vorlesen. Matthäus 4. Matthäus 4, Abvers 1. Darauf, nach der Taufe, wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Auch interessant, der Geist Gottes führte ihn extra in die Prüfung. Ja? Gott führt uns in die Prüfung hinein, aber auch wieder heraus. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, auch etwas, was Markus gar nicht erwähnt, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn dein Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ja, das war ein Fehler, steht in Matthäus. Das waren die drei Versuchungen. In Lukas stehen sie auch, nur dass die letzten zwei Versuchungen vertauscht sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ging es oft so, wenn ich das gelesen habe, dass das jetzt nicht unbedingt Versuchungen waren, wo ich mir dachte, oh, die sind ja ganz schwer zu bewältigen. Also das waren einfach meine menschlichen, fleischlichen Gedanken. Weil irgendwie denkt man, ja gut, wenn der Teufel das sagt, dann höre ich natürlich nicht auf den. Und ja, natürlich falle ich nicht vom Teufel nieder und bete ihn an. Natürlich weiß ich, dass man das nicht darf. Aber ich möchte versuchen, ein bisschen zu zeigen, dass doch mehr hinter diesen Versuchungen steckt. Nun, zum einen muss klar sein, dass sie symbolisch sind natürlich tatsächlich geschehen, aber sie stehen auch symbolisch. Nämlich für die drei Bereiche der Versuchung, die uns in 1. Johannes 2, Vers 16 genannt werden. Die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Das sind die drei Bereiche, in denen Gottes Wort all die Versuchungen, die auf uns hereinprasseln, einteilt. Und jede dieser Versuchungen, die an den Herrn Jesus herangetragen wurde, passt in einen dieser Bereiche. Die Fleischeslust beschreibt alle Versuchungen, die aus den Trieben unseres Fleisches kommen. Zum Beispiel Hunger. Und das war natürlich das Erste. Er war hungrig und hatte jetzt die Versuchung, okay, ich könnte mir jetzt auf diese und jene Weise Essen verschaffen. Und für ihn war es die Herausforderung, es nicht zu tun, obwohl er hungrig war. Das steht extra da. Triebe des Fleisches. Dann Augenlust. Augenlust beschreibt das Begehren, das ich möchte etwas haben. Besitztum, aber ich denke auch, ja nicht nur Besitztum, auch eine, zum Beispiel ein Partner würde darunter fallen oder alles Mögliche, was ich einfach haben will. Geld, alles Mögliche. Und dann der Hochmut des Lebens, beschreibt sich eigentlich schon gut genug selbst, die Versuchung, sich selbst zu verherrlichen, sich selbst groß zu machen, anstatt Gott groß zu machen. Sich selbst ehren zu wollen durch das, was ich tue. Ich selbst könnte in diesem Moment, wenn ich hier vorne stehe und aus der Bibel predige, dem Hochmut des Lebens verfallen und mich selbst dadurch verherrlichen, und Gott möge bewahren, dass das nicht passiert. Und wenn, dass es mir vergibt. Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens. Und dass Jesus diese drei Versuchungen bestand, zeigt eben, dass er die gesamten Kategorien in seinem ganzen Leben bestand. Dass er niemals der Versuchung nachgab, hochmütig zu sein, sich die Ehre zu geben anstatt Gott. Er gab niemals nach, oder es schwelte niemals ein falsches Verlangen in ihm. Oder gab einfach seinen Trieben nach, indem er zum Beispiel, wie ich es vorher zum Beispiel auch genannt hatte, einfach aus Müdigkeit heraus kurz angebunden und mürrisch mit anderen war. Jesus blieb garantiert nie eine Sekunde zu lang im Bett liegen, als Beispiel. Wenn man das so sagen kann. Aber betrachten wir nun die einzelnen drei Versuchungen. Versuchung Nummer 1. Und wenn ich das so lese, dann wäre für mich die erste Versuchung, überhaupt erstmal zu erkennen, dass das falsch ist. Gut, klar, man kann sagen, der Teufel sagt, also kann es nicht stimmen. Aber wir wissen auch nicht, ob er da schon vor ihm stand oder... Ja, ich weiß es einfach nicht, ob der Gedanke in ihn hineingebracht wurde. Das steht bei der ersten Versuchung noch nicht so klar. Wir wissen auch nicht genau, inwiefern der Teufel das überhaupt konnte. Denn in Johannes Evangelium steht, sagt der Herr Jesus, in mir hat er nichts. Es ist alles etwas schwierig, hier klare Grenzen zu ziehen. Genauso wie wir müssen auch immer, wir betrachten den Herrn Jesus hier jetzt gerade als sehr menschlich. Und wir müssen immer auch bedenken, er hat auch nicht in Gedanken gesündigt. Er hat nicht durch falsche Verlangen gesündigt. Wir wissen nicht genau wo, aber bis irgendwohin geht die reine Versuchung und irgendwann beginnt das falsche Begehren. Wir wissen nicht immer genau, wo das bei uns der Fall ist. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass bei Jesus nie das falsche Begehren begonnen hat. Nur um das zu sagen, um den Herrn Jesus hier nicht einfach niedriger zu machen oder zu niedrig zu machen. Also das Erste, erstmal erkennen, also wenn mir das jemand sagen würde, ich habe 40 Tage gefastet und ich habe die Macht, Steine zu Brot zu machen. Ja, warum denn nicht? Wo steht in der Bibel, dass ich das nicht darf? Nirgends. Aber der Herr Jesus erkannte eben, dass das Prinzip, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, ihm das in diesem Moment verbietet. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber es war so. Er erkannte, dass das in diesem Moment unangebracht war, seinem Fasten auf diese Weise ein Ende zu bereiten. Und das zeigt uns auch etwas Großartiges über den Herrn. Das heißt, er hat nicht nur alles getan, was Gottes Wort explizit befiehlt, und alles nicht getan, was es eben verbietet, sondern er hat in jeder Situation ganz individuell vollkommen nach dem Willen Gottes gehandelt. Eine Illustration war für mich da, als ich noch in der Ausbildung war, gab es mal so einen Tag, wo die Polizei da war, nicht weil jemand was verbrochen hatte, sondern da wurden, das war so ein Projekt, was uns so ein bisschen fürs Leben zurüsten sollte. Und unter anderem haben sie uns etwas über die Straßenverkehrsordnung erzählt. Und unter anderem haben sie uns erzählt, das wusste ich schon gar nicht mehr von meinem Führerschein, es zählt im Straßenverkehr nicht nur die Höchstgeschwindigkeit, sondern auch die angepasste Geschwindigkeit. Wenn auf einer Landstraße 100 ist, aber es regnet und Blätter liegen auf der Straße und ich fliege mit 90 aus der Kurve, dann habe ich auch das Gesetz gebrochen, gesündigt. Ich bin nicht mit angepasster Geschwindigkeit gefahren und kann dafür eine Strafe bekommen. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Wir haben auf der einen Seite quasi Höchstgeschwindigkeiten, Dinge, die ein absolutes No-Go sind. Du darfst nicht lügen, du darfst nicht töten. Aber dann gilt es noch in jeder einzelnen Situation zu entscheiden, was ist jetzt richtig. Ja. Und jeder von uns kennt das, wenn es gibt kein Limit, das uns genau sagt im Neuen Testament, wie viel wir spenden sollen. Wir müssen individuell entscheiden. Es gibt kein Limit, wie viel wir Bibel lesen sollen. Wir müssen individuell entscheiden. Und Jesus hat all diese individuellen Entscheidungen vollkommen nach Gottes Willen getroffen. Und das ist wunderbar. Ja. Was war das, was der Teufel brachte? Er brachte auch, und das können wir auch mit uns wahrscheinlich vergleichen, der Teufel brachte ihm quasi eine gute Idee, wie er seiner Not begegnen kann, die nicht in der Bibel verboten ist. Und ich bin sicher, auch wir standen schon in dieser Idee, dass uns eben Gedanken kamen, eine Not zu beenden durch eine gute Idee, die nicht in der Bibel verboten ist. Aber eben vielleicht doch nicht Gottes Willen letztlich entspricht. Und auch möchte ich darauf verweisen, um einfach die Größe der Versuchung zu erläutern, nicht nur die Tat wäre ja Sünde gewesen, sondern schon das böse Verlangen. Oh, ich würde gern, oh Mann, ich darf nicht. Auch das ist ja schon Sünde. Sünde im Herzen, böses Verlangen. Es kam auch kein böses Verlangen auf in ihm, obwohl er 40 Tage nichts gegessen hat. Dann die zweite Versuchung. Wieder etwas, ja. Er sagt, stürze dich hier von der Zinne des Tempels. Ja, wo steht in der Bibel, dass ich das nicht darf? Ich weiß nicht, ob ich direkt auf diesen Vers gekommen wäre. Das heißt, den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Aber er erkannte auf jeden Fall, es wäre falsch. Auch hier wieder schon das Verlangen im Herzen wäre falsch gewesen. Es wird sogar biblisch begründet. Ja, manchmal kommen uns ja Ideen, die wir sogar biblisch begründen können, aber die doch falsch sind in Gottes Augen. Jesus gab dieser Versuchung nicht nach. Der Teufel brachte ihm damit sogar scheinbar eine gute Idee, um Gottes Werk zu tun. Ja, es hätte ja nur seinen Anspruch vor den Menschen geoffenbart und das war ja seine Aufgabe. Die Menschen sollten ja sehen, dass er der Messias ist. Wenn er das getan hätte, hätten sie es gesehen. Nein, es war der falsche Weg, Gottes Werk zu tun. Wäre auch nur ein Funken Hochmut in Jesus gewesen, wäre das zumindest in seinem Herzen in diesem Moment hervorgekommen. Aber wir sehen, es war nichts in ihm, was in irgendeiner Form den Drang hatte, hochmütig zu sein, sich selbst auf unangemessene Weise zu ehren. Das gleiche auch schon bei der ersten Versuchung. Es war nichts in ihm, was in irgendeiner Form lieber seinen eigenen leiblichen Trieben nachgegeben hätte, als vollkommen Gottes Willen zu tun. Kein Funke. Und auch das dritte, die Augenlust. Der Teufel zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. In anderen Worten ausgedrückt, er zeigt ihm, scheinbar kann er das, alles, was in dieser Welt in irgendeiner Form begehrenswert wäre. Ja, die Reiche wären es bei mir gar nicht so gewesen. Also ich wüsste nicht, wie ich mit großen Reichen umgehen sollte. Der Herr Jesus ist natürlich ein König, deshalb zeigt er ihm diese. Aber einfach alles, was in dieser Welt begehrenswert wäre. Reichtum, vielleicht heute Technik, Frauen, Macht, Ansehen. Der Teufel zeigt ihm quasi alles, was man begehren könnte. Und wenn nur irgendein Funken Sünde in Jesus gewesen wäre, dann wäre er angesprungen. Es heißt in anderen Worten, es gab nichts in dieser Welt, was Jesus in irgendeiner Form so auf sündhafte Weise begehrt hätte. Und ich denke, das ist bei dir und bei mir nicht so. Ich denke, bei uns gibt es auf jeden Fall Dinge in dieser Welt, die wir begehren. Bei Jesus gab es nur den Willen Gottes zu tun. Jesus hat all diese Versuchungen bestanden. Ich möchte noch kurz auf die Frage eingehen, hätte es denn auch anders laufen können? Weil das eben so viel in Theologiebüchern beschrieben wird, hätte Jesus sündigen können? Warum antwortet überhaupt jemand mit Ja auf diese Frage? Manche Theologen versuchen besonders zu betonen oder sagen, ja, wenn er gar nicht hätte sündigen können, wäre ja die Versuchung nicht echt gewesen. Das denke ich nicht. Ich möchte ein Zitat vorlesen. Wer nicht sündigen kann, so wird behauptet, könne nicht zur Sünde versucht werden. Das ist nicht wahr, denn genauso könnte man behaupten, ein Heer, das unbesiegbar ist, könne nicht attackiert werden. Die Versuchungen Christi waren mächtig und wirksam, weil aber die Selbstbestimmung seines heiligen Wesens stärker war als sie, konnten sie ihn nie und nimmer zur Sünde bewegen. Darum hätte er nicht sündigen können, obwohl er versucht war. Ja. Ist etwas vielleicht eine etwas sehr hochtheologische Frage, die nicht jedem kommt. Aber wenn man hierauf mit Ja antwortet, dann kann das teilweise den Herrn Jesus einfach doch ein Stückchen zu tief auf unsere Ebene herunterholen. Und doch wollen wir natürlich auch den Theologen recht geben. Ja, es ist wichtig zu betonen, dass die Versuchung echt war. Wir lesen im Hebräerbrief, er litt unter den Versuchungen. Es war nicht alles für ihn, sein Erdenlauf war für ihn nicht. Das mache ich mal kurz. Wir haben sogar einmal den Ausruf von ihm, wo er dann ruft, in Markus 9, dort ruft er in Vers 19, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen? Es war ein Opfer für ihn, diesen Erdenweg zu gehen. So. Jetzt habe ich lange davon geredet. Was nun? Was machen wir damit? Was machen wir mit diesen Tatsachen, mit der Sündlosigkeit des Herrn und diesen Beschreibungen, wie er all den Sündungen widerstanden hat, in die wir gefallen sind? Nun, als erstes ist es angebracht, darüber zu staunen. Es ist wirklich eine Sache, in der wir schwelgen können. Wirklich auch vielleicht gerade, wenn wir in einer Sache versucht werden und vielleicht gefallen sind, und auch Buße getan haben, wirklich daran zu denken, in einer Situation, die uns unmöglich zu bestehen scheint, wirklich daran zu denken, er hat das bestanden. Er wäre wirklich ruhig geblieben in dieser Situation, hätte nicht die Stimme erhoben. Er hätte wirklich ohne Sünde bestanden. Wir können uns manch einer kann sich für einen Fußballspieler begeistern, der 6 Gegenspieler hintereinander ausspielen kann, oder für eine Geigerin, die unglaubliche Klänge aus einem Instrument holen kann. Und genauso können wir uns für den Herrn Jesus begeistern, wie er ein perfektes Leben führt und all die Dinge, mit denen wir jeden Tag kämpfen und uns abmühen und uns fragen, was ist hier jetzt richtig, all das bestanden hat. Ich möchte dazu ermutigen, wirklich darüber nachzudenken und darüber zu schwelgen. Zum anderen ist das für uns ein großer Grund zur Freude, denn wie ich schon gesagt habe, das ist die Grundlage für unsere Errettung. Das ist unsere Hoffnung. Weil er so war, können wir Hoffnung haben. Weil er es geschafft hat. Normalerweise würde für uns, wenn wir Gott nahen, dasselbe gelten wie für Nadab und Abihu. Auf sie fiel Feuer vom Himmel, weil sie einen kleinen Fehler gemacht haben. Wir haben viele große gemacht. Wir haben es auch verdient, dass Feuer auf uns fällt, wenn wir uns nur zu Gott wenden. Aber wir lesen in 2. Korinther 5, 21 eben diese Wahrheit, die eben auch die Sündlosigkeit des Herrn betont. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Er wurde bestraft, als ob er so selbstverliebt, aufbrausend, einem sündig gehandelt hätte wie du und ich, damit du und ich so vom Vater geliebt und angenommen werden, als ob wir so selbstbeherrscht und immer aus der Liebe zu Gott gelebt hätten wie er. Das ist das, wie wir Gott nahen. Also wenn ich mich ins Gebet knie, dann darf ich wissen, ich habe eigentlich nicht das Recht, irgendwas zu sagen, aber ich weiß, Gott wird mir so begegnen, als ob ich so gelebt hätte wie Jesus. Sobald ich, natürlich muss ich Buße tun und so weiter und er erzieht mich, aber das ist die Haltung, mit der der Herr mir begegnet. Und das ist auch ein Hauptaspekt oder vielleicht der Hauptaspekt davon, im Namen Jesu zu beten. Sich wirklich bewusst zu machen, ich werde nur wegen ihm jetzt erhört, aber wegen ihm werde ich erhört. Wenn wir gesündigt und versagt haben, dürfen wir daran denken, weil Jesus so gelebt hat und sich doch für mich hingegeben hat, wird mir das vergeben. Es ist wirklich ausradiert und im tiefsten Meer versenkt, weil er es geschafft hat. Durch Jesus bin ich bei Gott immer noch geliebt, weil er es geschafft hat, auch wenn ich versagt habe. Selbst, und wenn wir daran verzweifeln, wegen meinem Versagen, dass ich niemals ein Zeugnis dafür sein könnte und niemals meine Lieben und Verwandten zum Glauben führen könnte, nein, sie können zum Glauben kommen, weil er es geschafft hat. Es wird im Himmel für jeden Gläubigen ihm die Ehre gegeben werden. Er hat es geschafft. Die Gemeinde Gottes kann auf Erden gebaut werden, weil er es geschafft hat. Und Gottes Willen wird auf Erden umgesetzt und auch in meinem und deinem Leben, weil er es geschafft hat und nicht, weil du und ich es geschafft haben. Du und ich haben jeden Tag versagt in dieser Woche. Wir haben Grund zur Buße, aber weil er es geschafft hat, weil er all das überwunden hat, woran wir versagt haben, geht es weiter und die Gnade des Herrn ist jeden Morgen neu. Und deshalb ist es eine wunderbare Wahrheit, dass der Herr wirklich in Sündlosigkeit dieses Leben getan und dieses Leben für uns hingegeben hat. Dieses vollkommene Leben wurde für dich und mich geopfert. Und darüber bestaunend wird in einem Lied gesungen, da heißt es in einem Vers: Wunde Hände Jesu, sie auf Golgatha, festgenagelt, blutig, leidend für mich da. Hände, die gesegnet, stillgelegt im Tod, wegen meiner Hände, sündig gegen Gott. Und das ist der Grund, weshalb es diese Wahrheit wert ist, so viel darüber nachzudenken, darüber zu schwelgen und den Herrn dafür anzubeten. Und all das soll auch mir jetzt noch Anlass zu geben, nochmal in die Runde zu fragen, wie schon oft, ist das bei dir der Fall? Wurden diese Hände für deine Hände durchbohrt, gekreuzigt? Hast du schon vor ihm Buße getan und dein Vertrauen auf ihn gesetzt? Und wenn ja, folgst du ihm nach und bringst ihm die Ehre, die er dafür verdient hat. Was ich auch noch kurz erwähnen will, der Hebräerbrief greift diese Wahrheit auch viel auf. An drei Stellen, ich möchte nur eine davon lesen, in Hebräer 5, die Verse 7 bis 9. Dieser Christus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott genannt Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Merke gerade, es ist nicht mal die beste Stelle. Ich lese doch lieber die aus Hebräer 2 noch vor. Hebräer 2, 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Es ist manchmal nicht einfach, wenn ich an etwas leide, mit jemandem umzugehen, der dafür kein Verständnis hat. Wenn ich zum Beispiel stark an Höhenangst leide und mein Vater herkommt, mir eine Leiter an den Kirschbaum stellt und sagt, geh hoch und pflück die oben im Wipfel. Er kann sich nicht hineinversetzen in meine Furcht und ist deshalb, ist der ganze Trost, den er für mich übrig hat, stell dich nicht so an. So ist der Herr Jesus nicht mit uns. Er kann sich hineinversetzen. Auch wenn er nicht all die irrationalen Ängste und törichten Gefühle verspürt hat, er ist weise genug, all die Leiden, die er durchlebt hat, darin zu erkennen, wie wir gerade leiden. Deshalb hat er Mitgefühl und hört uns wohlwollend an, ist ein barmherziger und treuer Hohepriester. Und zuletzt noch, weil er es aber bestanden hat, kennt er trotzdem, obwohl er Mitgefühl hat, mit uns durchgeht, kennt er den Weg hinaus. Ja? Er ist nicht nur einer, der uns auf die Schulter klopft und sagt, ja, ich habe dasselbe Problem, sondern einer, der sagt, ja, ich war in derselben Lage, aber ich weiß, wie das bestanden werden kann. Er kann uns wirklich auch zum Triumph führen. Wir werden nie an seine Vollkommenheit heranreichen, aber die Schrift sagt, es gibt aus jeder Sündige und jeder Versuchung einen Ausweg. Und der Herr Jesus kennt ihn, er hat ihn selbst erprobt. Das ist das Erste, was uns Markus über den Herrn lehrt, seine Sündlosigkeit. Sie ist die erste Grundlage für unser Vertrauen in ihn, dass er uns aus unserem elenden Zustand errettet hat, Grundlage für uns, ihn anzubeten und hoffentlich auch Grundlage zur Freude und Vertrauen auf ihn. Amen.